Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem E-Commerce-Geflüster-Podcast. Heute mal wieder eine digitale Ausnahme aus Stuttgart, respektive aus Österreich, wie man wahrscheinlich auch gleich hören wird. Oder ich weiß nicht, Nico, vielleicht stellst du auch gleich auf 100% Hochdeutsch um. Man hat es aber gerade eben so zwei, dreimal ein kleines bisschen rausgehört, bei mir aber ja auch, wie der ein oder andere YouTube-Kommentar schon des Öfteren geäußert hat.
Ja, ich glaube, man hört den österreichischen Akzent. Witzigerweise bin ich ja eigentlich Deutscher, aber in Wien geboren und habe nie in Deutschland gelebt. Das heißt, ich habe irgendwie den österreichischen Akzent scheinbar übernommen.
Bei mir ist der Schwäbische drin, den hört immer mal wieder der ein oder andere User raus. Ich versuche ihn extra mal so weit rauszunehmen wie möglich, aber manchmal ist es doch einfach auch schlicht und ergreifend authentisch.
Ich glaube, das ist fast unmöglich, oder? Also ich meine, im Endeffekt,
ja,
man kann sich bemühen, aber so ganz raus kriegt man es nicht und im Endeffekt gehört das ja auch dazu, oder?
Eben, es macht es auch authentisch. Ja, ja. Was es auch authentisch macht, ist dem Nico sein Headset. Jeder, der zumindest auf YouTube dabei ist oder im Nachgang ein Reel sieht, sieht das ganze Headset vom Nico auch. Und es war der Nico. Und so bin ich auch auf den Nico aufmerksam geworden. Und ich glaube, über die Marketplace Convention, wenn ich mich nicht erinnere. Und zwar war der Nico, und das hängt mit seinem Headset zusammen, auch beim Amazon Podcast Unternehmerinnen der Zukunft, heißt der ganze Podcast. Und da kam auch das Headset her, das er heute wieder für den Podcast verwendet.
Das stimmt. Also das Headset, das nütze ich jetzt, bis es nicht mehr geht. Ich habe auch noch extrem viele so Headset, also diese Mikrofonschützer da. Das heißt, es sind noch ungefähr 30 Mikrofonschützer da. Die werden bei jedem Podcast ausgetauscht. Ich kann noch ein paar Mal.
Sehr schön. Also Nico ist nicht neu im Podcast-Thema. Deswegen habe ich auch gedacht, es ist ein ganz spannender Fit. Wir haben heute mal wieder eine coole FBA-Brand, eine spezielle FBA-Brand. Wir werden uns auf das Thema fokussieren, wie wir denn eigentlich Trust über Amazon in das Produkt bekommen. Und ja, das ist überall ein Thema, keine Frage. Aber es hängt dann doch stark vom Produkt ab, wie wichtig das Ganze ist. Nico ist von der Marke Mosito. Und Mosito verkauft am Ende des Tages Sonnenbrillen für Kinder. Was natürlich doppelt und dreifach oder ein Thema ist, wo Trust, wo Vertrauen etc. doppelt und dreifach wichtig ist, allein aus Gründen wie zum Beispiel Sicherheit, wieso wir uns heute diesem Thema etwas genauer widmen werden. Bevor ich jetzt aber zu viel rede, Nico, würde ich sagen, du stellst dich doch einmal sehr gerne ganz kurz selber vor und vor allem natürlich auch deine Marke, dein Unternehmen Mosito.
Ja, hi, ich bin der Nico, ich bin der Gründer von Mosito. Wir sind eine Sonnenbrillenmarke für Kinder und Babys in erster Linie aus Wien. Ganz kurz zu mir, ich bin eigentlich recht international aufgewachsen. Ich war als Kind 8 Jahre in Südamerika, dann bin ich nach Wien zurückgekommen, habe hier studiert, Volkswirtschaft. Dann war ich 8 Jahre in Barcelona, habe dort meine Frau kennengelernt. Die ist aus Chile, also alles recht lustig.
Ich hätte gedacht Spanien.
Bitte?
Ich hätte jetzt gedacht Spanien, wenn du sagst
Barcelona. Nein, aus Chile in dem Fall, aber Spanisch sprechen natürlich. Und wir sind verheiratet seit mittlerweile 13 Jahren. Wir haben 2 Töchter bei uns zu Hause, nur damit man sich das vorstellen kann, wird Deutsch und Spanisch gesprochen. Und ja, und wir haben dann, also im Endeffekt, ich habe jetzt vor mittlerweile 5 Jahren Mosito gegründet, was auch wieder witzigerweise auch ein bisschen eine Mischung zwischen Deutsch und Spanisch ist. Ganz kurz die Geschichte, Maus habe ich immer meine große Tochter genannt und meine Frau hat dann aus Maus Mosito gemacht und so ist im Endeffekt dieser Spitzname entstanden. Die Marke ist also eigentlich der Spitzname unserer großen Tochter Constanze, die dann durch die Wohnung rumgehirscht ist. Und ja, wir stellen Sonnenbrillen für Babys und Kinder her. Wir sind auf dem Markt seit 2020. Wir haben wirklich ganz, ganz klein angefangen mit 600 Brillen, die wir erst einmal bestellt haben und sind mittlerweile, ja, glaube ich, doch wahrscheinlich auf Amazon zur meistverkauften Marke in Europa geworden, wenn ich mich nicht täusche.
Sehr spannend. Lass uns gleich mal das Thema Mojito angehen, bevor wir zum eigentlichen Hauptthema kommen. Wir haben im Vorgespräch schon mal ganz kurz dazu gesprochen, Nico. Mojito, ja, es ist in dem Fall ein bisschen durch den Zufall auch entstanden, der Markenname, aber er spielt doch eine sehr tragende Rolle, vor allem in dem Kontext, wo das Produkt am Ende des Tages unterwegs ist. Lass uns da mal gerne deine Gedanken teilhaben, was, wie wichtig denn Mojito als Markenname ist, was damit verbunden wird, etc. etc.
Ja, also es ist von Anfang an natürlich als eine Marke konzipiert für kleine Kinder. Das heißt, kleine Kinder sind meistens, nicht immer, aber meistens sehr süß und wollen auch süß sein. Das heißt, der Markenname, der spiegelt das ein bisschen wider und es ist einfach ein süßer Markenname. Das heißt, unsere Produkte, ich meine, der schränkt uns natürlich auch ein kleines bisschen ein, weil wir eben sagen, ja, wir können diese Marke eigentlich nur für Produkte für Kinder von 0 bis 6 Jahren verwenden. Später wollen die Kinder meistens nicht mehr ganz so süß sein. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwie ein 12-Jähriger beim Skateboarden unbedingt eine Mojito Brille aufhaben will, weil der möchte natürlich eher cool sein und nicht mehr süß. Aber der Markenname, der vermittelt halt dieses süße Feeling und der kommt auch, glaube ich, richtig gut an und ist sicher auch ein Teil des Erfolgs in den letzten Jahren gewesen.
Und ich glaube, recht selbsterklärend, macht absolut Sinn. Wir haben bei Mojito zwei Themen, die ich super spannend finde. Zum einen haben wir ein Produkt, das im Preiskampf mit all den Konkurrenten auf Amazon, also auf Amazon ja immer ein always präsentes Thema ist, aufgrund der direkten Vergleichbarkeit. Ich sehe nicht eine Sonnenbrille, sondern ich sehe x Sonnenbrillen direkt, egal ob ich auf einer PDP bin. Selbstverständlich, die kann ich schützen mit meinen eigenen Marken, mit meinen eigenen Produkten etc. etc. Aber am Ende des Tages werde ich immer und überall Konkurrenzprodukte haben. Und da ist natürlich ein Differenzierungsmerkmal, positiver als auch negativer Natur, der Preis. Preis ist aber entscheidend für Marge, für Qualität etc. etc. Und da habt ihr schon einen konkreten Weg eingeschlagen. Ihr geht hier Richtung Qualität, Richtung höherer Preis.
Absolut. Ich meine, erstens einmal muss es natürlich Sinn machen in der Kalkulation, das Ganze. Das heißt, es wäre natürlich auch gar nicht denkbar, dass wir zu den ganz günstigen Preisen verkaufen. Ich frage mich manchmal, wie sich das überhaupt bei manchen Mitbewerbern ausgehen soll und kann. Das ist nicht denkbar. Gleichzeitig natürlich ist unser Produkt, es ist hochwertig. Ja, also das höre ich auch immer wieder. Gleichzeitig positionieren wir uns natürlich auch etwas hochpreisiger, weil das auch ein Produkt ist, dem die Leute ihr Vertrauen schenken müssen. Ja, Brillen sind natürlich ein wahnsinniges Thema. Der Schutz der Augen der Babys ist extrem wichtig. Und wenn man da die falsche Brille aufsetzt, die eben nicht die entsprechenden Eigenschaften hat, dann schadet es dem Kind mehr, als dass es dem Kind schützt. Das Kind schützt im Endeffekt. Und das heißt, da ist natürlich Vertrauen wahnsinnig wichtig. Und wir sind im Endeffekt auf Amazon sind wir eher hochpreisig oder mittel bis hoch, würde ich sagen. Wir haben trotzdem einen Preispunkt, wo man sagt, okay, das ist alles noch machbar. Natürlich, wenn man in den Handel geht, dann gibt es eben die billigen Brillen beim DM oder bei Müller oder bei den ganzen Drogeriemärkten oder bei sonstigen Läden. Und dann gibt es aber natürlich auch die Ray-Ban-Brillen um 100 Euro. Da sind wir natürlich auch nicht in dem Bereich. Also ich glaube, wir sind recht in der Mitte. Für Amazon ein bisschen hochpreisig, für Retail etwas günstig, würde ich sagen.
Also jetzt einmal ganz kurz konkret abholen für den Zuhörer, wo es, okay, Ray-Ban ist so ein bisschen die obere Range mit dreistellig, also niedrig dreistellig, 100 Euro roundabout. Wo ist der Retail, wo ist Mojito und wo ist der klassische Amazon oder die klassische Amazon-Sonnenbrille für Kinder?
ich meine, Retail ist halt ist auch schwierig, weil wir haben halt verschiedene Arten von Retail in dem Bereich. Das heißt, du kannst einerseits findest du Sonnenbrillen bei Optikern.
Ja.
Da sind wir mit Sicherheit im niedrigpreisigeren Segment. Du findest, wie gesagt, Drogeriemärkte, da sind wir hochpreisig. Du findest Fashion Retail, speziell für Kids, da sind wir wahrscheinlich ungefähr in der Mitte. Das heißt, da gibt es halt von bis. Das heißt, ja, also es gibt wahnsinnig viele Absatzkanäle und auch Möglichkeiten. Flughäfen wären wir sicher auch wieder im günstigeren Bereich.
Spannend. Wir haben es gerade schon gehabt, Rosito und Produkt. Sicherheit ist absolut notwendig. Das ist ein Thema, da werden die Käufer, und das sind in dem Fall immer die Eltern, zumindest im E-Commerce, wo natürlich auf Sicherheit primärer Natur geachtet wird, wo ja auch ganz klar der USP von Rosito liegt. Was sind da deine Hebel? Da haben wir jetzt schon einige, die wir sehen, wenn wir auf die Page gehen. Aber was sind Hebel? Wie optimiert ihr am Ende des Tages und wie kann auch der Zuhörer am Ende des Tages seine Produkte nicht unbedingt Conversion optimieren, sondern vor allem hinsichtlich Trust, hinsichtlich Vertrauen optimieren, dass es entsprechend Qualität, worum es am Ende des Tages hier ja geht, das Produkt Qualität hat?
Gut, ich meine, im Vorhinein muss natürlich erst einmal das Produkt passen, das ist klar. Und man muss auch entsprechend natürlich die ganzen Zertifikate haben, die ziemlich aufwendig sind in dem Bereich, um das Ganze backen zu können. Gleichzeitig, wenn man das halt hat, dann ist halt, hat man halt erstens einmal, wenn man jetzt ein leeres Listing hat und eine leere Marke, ich meine, wenn man von null anfängt, muss man halt versuchen, diesen Trust langsam aufzubauen über Kommunikation. Das heißt, wir weisen direkt auf die Normen hin, die wir erfüllen, welchen Schutz unsere Brillen genau haben. Das versuchen wir schon klar zu kommunizieren. Gleichzeitig ist es natürlich auch wahnsinnig wichtig, zu sagen, okay, ja, wir sind eine europäische Marke. Das heißt, wenn irgendwas schief laufen sollte, dann gibt es auch jemanden, der verantwortlich ist dafür. Ja, das ist ja bei vielen Sellern aus Fernost ein bisschen schwieriger, weil wenn da was schief läuft, dann kann man nach Fernost klagen. Man weiß, dass das eben nicht funktionieren wird. Das heißt, woher die Marke kommt, ist natürlich wahnsinnig wichtig. Und dann im Endeffekt als dritter Punkt kann man natürlich ganz klar sagen, Rezensionen sind natürlich das A und O. Auch so baut man natürlich dann ein gewisses Vertrauen auf.
Ich glaube, Rezensionen sind allgemein ein Thema, wieso Amazon sowieso präsent ist, auch unabhängig jetzt von dem Absatzkanal. Am Ende des Tages kann ich durch Rezensionen auf Amazon so viel Trust erzeugen. Ich war vor ein paar Monaten im Baumarkt und ich bin wirklich kein Mensch, der ansatzweise irgendwie technisch begabt ist, handwerklich begabt ist oder sonst was, aber ich habe halt einen Akkuschrauber gebraucht und dann war ich im Laden, da waren es 45 Akkuschrauber und ich habe einfach auf völlig überfordert, habe aber heute einen gebraucht, bin ich im Laden, statt dass ich zum Berater, zum Verkaufsberater gegangen bin vom Laden, bin ich einfach auf Amazon, habe Akkuschrauber eingegeben, habe mir ein bisschen angeschaut, was gibt's denn, habe dann verglichen mit dem Regal und habe dann ein bisschen die Bewertungen reviewed, was passt ungefähr auf meinen Case, habe dann tatsächlich einfach anhand von Amazon mein Produkt im Baumarkt gekauft. Von dem her, Bewertungen sind schon mal ganz grundsätzlich ein Thema, egal ob ich es als Absatzkanal nutze oder nicht, das einfach super wichtig ist. Und natürlich, umso wichtiger, umso mehr ich es als Absatzkanal nutze oder umso mehr ich das ganze Thema nutze, wie eben Rosito, und zwar als Trust-Element für den Absatzkanal bei einem derart wichtigen Sicherheitsprodukt. Was macht ihr konkret, Nico, um am Ende des Tages Bewertungen zu optimieren, zu pushen, mehr Bewertungen zu bekommen, etc.?
Gut, ich meine, wir haben einerseits natürlich ein Produkt, was eine gewisse Emotionalität hat.
Stimmt.
Das heißt, da sind die Kunden eher dazu bereit, Bewertungen zu generieren. Das heißt, wenn die Sonnenbrille, wie gesagt, wir sind ja nicht nur im online tätig, sondern wir machen auch Messen. Ich war letztes Jahr, war ich auf 2 B2C-Messen, wo eben, das waren so Babymessen, und ich habe da die Eltern mit ihren Kindern vorbeikommen sehen und die haben halt alle die Sonnenbrillen anprobiert und ich meine, das ist halt super süß. Ich meine, ich habe selber zwei Töchter, wie gesagt. Das ist bei meinen Töchtern auch süß, aber wenn man halt eben die Eltern sieht mit ihren Kindern und die geben die Sonnenbrille auf, das schaut einfach lustig aus, sehr oft sehr lustig, also es gibt sehr viel Gelächter, ja. Und das ist halt süß. Und deswegen ist es dann doch so, dass die Leute eher bewerten. Ich glaube, wir haben einen besseren Schnitt an Bewertungen als die meisten anderen. Also ich meine, eine Schraube wird keiner bewerten, weil ich meine, die Schraube, die schraubt man rein, ja, und da ist halt null Emotion dabei, um es mal so zu sagen. Ja. Also zumindest bei 99% der Menschen, sage ich mal. Ja.
Beispiel bei mir.
Ja, bei mir auch. Ich ärgere mich höchstens, wenn sie nicht schraubt. Aber bei solchen Sachen sind Emotionen dabei. Das heißt, ja, wir kriegen da recht viel Bewertungen. Zweites Thema ist, wir lassen über Helium 10, lassen wir diese, oder na, was? Ja, ich glaube schon Helium. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Irgendein Programm lassen wir nach Bewertungen nachfragen, also direkt über das Amazon-System dann im Endeffekt. Ja. Ansonsten machen wir nicht viel. Also was wir machen am Anfang, wenn wir ein neues Produkt launchen, arbeiten wir immer mit dem Weinprogramm. Ja, und da ist es manchmal so, je nachdem, wo wir es überall launchen wollen, dass wir sogar auf verschiedenen Märkten gleichzeitig launchen, dass wir zum Beispiel 30 Produkte in Italien, Frankreich, Spanien und den USA gleichzeitig eben hergeben und dann entsprechend gleich einmal einen gewissen Bewertungsstand aufbauen. Ja, das ist möglich, noch möglich. Ich weiß nicht, ob das weiterhin möglich sein wird, aber man kann da natürlich am Anfang recht gut Bewertungen generieren. Man muss halt auch bereit sein, recht viel Produkte wegzugeben. Ja, aber ich denke, das ist auf jeden Fall eine Investition, die sich lohnt. Ja. Und da muss man halt am Anfang ein bisschen Verlust einfahren.
Ja, am Ende des Tages muss ich es ja auch wieder gegenrechnen mit meinen Werbekosten, die sich dadurch in der Theorie und auch in der Praxis relevant reduzieren. Die deutlich bessere ROAS, ARKOS, was auch immer für Werte, was ich als KPI nutze, ja, haben. Von dem her ist das, glaube ich, eine Praxis, die mittlerweile ja durchaus Gott sei Dank von den meisten genutzt wird, aber auf jeden Fall ja Geld kostet, aber wenn ich es im Long Run sehe, definitiv nicht, definitiv auch einen entsprechenden Return hat, der teilweise sicherlich auch seinesgleichen sucht. Und es ist ja eine tolle Möglichkeit, das Ganze bei einem Programm, wenn wir uns überlegen, dass wir da früher im Vendor vor 2, 3, 4 Jahren ja noch Geld bezahlen mussten, das überhaupt im Wein bekommen. Ist es natürlich heute schon eine andere Sache. Ja, ich zahle auch heute noch, weil es ja am Q4 dann Preisänderungen gab, die das Ganze doch etwas relativieren. Aber ja, klar, das ist eine tolle Geschichte. Zum einen habe ich Kosten für das Produkt, zum anderen eben auch für die Weinregistrierung selbst.
Ich glaube, es ist allerdings relativ günstig, muss ich ganz offen sagen. Ich meine, im Endeffekt, du musst ja bedenken, du musst jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt das größere Programm nimmst, nimmst du 300 Euro, glaube ich, irgendwie in die Hand, plus Produktkosten, plus Versand. Das ist jetzt nicht so viel im Vergleich zu dem, was man eben sonst ausgeben würde. Also meines Erachtens ist eine Investition, die sich auf jeden Fall lohnt. Und gleichzeitig, wenn man wirklich neu anfängt oder ein neues Produkt launcht und dann merkt, okay, das kommt da mal überhaupt nicht an, dann kann man auch vielleicht noch rechtzeitig den Stecker ziehen, bevor man da ja schon Unmengen an PPC und was weiß ich reingesteckt hat. Ne?
Total, absolut. Ich glaube sogar, es ist weniger, aber ich habe jetzt die aktuellen Zahlen tatsächlich auch nicht ganz im Kopf. Es hängt auch ein bisschen hoch. Es hängt, wie gesagt, auch damit zusammen, wie viele Einheiten ich rausgebe. Aber kann auch sein, dass es die 300 sind. Ja.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, es hängt von der Menge ab. Ja, also ich glaube, zwei sind gratis oder irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber wir machen immer das Maximum.
Finde ich gut, finde ich gut. Raten wir meistens auch, kommt da ein bisschen natürlich auch der Produktpreis auch drauf an, was ich von Preis habe, da kann es dann doch schon einen relevanten Unterschied machen. Wir haben gerade eben noch über zwei andere oder zwei weitere Trust-Elemente gesprochen. Das eine war ein europäisches Unternehmen auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Zertifizierungen sind ja am Ende des Tages. Wie spielt ihr jeweils, ist es im Prinzip ähnliche Themen, wie spielt ihr diese zwei Themen, was würdest du da empfehlen, wie diese zu spielen sind? Ich habe ja diverse Möglichkeiten, wo ich das präsentieren kann, wie ich es präsentieren kann, etc.
Gut, ich meine, dass wir ein europäisches Unternehmen sind, das haben wir meist, also eigentlich auf allen Produktbildern ist das, also nicht auf allen Produktbildern, aber auf vielen Produktbildern ist das eben ganz klar kommuniziert. Wir versuchen das eben auch nach Markt anzupassen. Es gibt ja die Möglichkeit, die Produktbilder je nach Markt hochzuladen. Aktuell sind wir aktiv, nur kurz zum Kontext, in ganz Europa und in den USA. Ja. Das heißt, wir versuchen eben den Markt, also die Märkte schon ein kleines bisschen anders zu bespielen. Und es ist natürlich so, dass Deutschland und auch Österreich einen recht guten Ruf haben. Also, dass man da schon mal mit einem gewissen Vertrauensvorschuss reingeht. Und das muss man halt natürlich auf jeden Fall kommunizieren. Wie im Produktbildern, im Listing und dann natürlich auch in anderen Bereichen wird das ganz klar dargestellt. Das zweite Thema war, jetzt bin ich ganz kurz ausgestiegen.
Mit den Zertifizierungen am Ende des Tages.
Zertifizierungen, klar, ist ein Riesenthema. Wie gesagt, wir verkaufen ja auch in den USA. Wir sind dort sogar bei der FDA registriert, weil das in den USA notwendig ist, weil Sonnenbrillen als Medizinprodukt gelten. Und das müssen wir natürlich auch ganz klar darstellen, welche Normen sind die, für die wir eben unsere Zertifizierungen haben. Das ist einerseits natürlich die Linse an sich, ist wahnsinnig wichtig, dass der UV-Schutz passt für die Augen der Kinder. Und das zweite große Thema ist natürlich, was wir wahrscheinlich doch noch sogar noch ein bisschen besser kommunizieren können und müssten, aber was wir zum Teil machen, ist die BPA-Freiheit der Sonnenbrillen. BPA ist Bisphenol A. Ich weiß nicht, ob das ein Thema ist bei vielen Leuten. Es ist so, es ist ein giftiges Element, das in verschiedensten Materialien drin ist und was ganz besonders für Kinder giftig ist, weil es scheinbar langfristig krebserregend ist. Und wenn unsere Sonnenbrillen sozusagen mal aus der Hand, von den Augen runtergenommen werden und darauf rumgekaut wird, dann passiert eben nichts. Und das ist für viele Eltern ein großes Thema. Also das kommunizieren wir auch recht klar. Aber vielleicht könnten wir noch die anderen 100 Chemikalien auch noch stärker kommunizieren, weil auf die sind wir auch alle geprüft. Das größte Thema ist aber BPA in dem Fall.
Das heißt, auch das spielt ihr sehr stark in den Galeriebildern, wenn ich es richtig raushöre.
Genau, das ist sogar im Produkttitel drin. In den Galeriebildern. Ja, das ist ein Riesenthema für Eltern von Kindern. Ja. Bis vor ein paar Jahren war es ja noch so, dass BPA in Europa gänzlich erlaubt war. Jetzt ist es eben in Essensgeschirren, Löffeln und solchen Sachen verboten und wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, wird das irgendwann einmal ganz verboten werden.
Spannend. Ich glaube, da können wir das ein bisschen so zusammenfassen, dass es in erster Linie wirklich darum geht, die richtigen Themen zu identifizieren. Was sind denn überhaupt vertrauensweckende Faktoren? In dem Fall zum Beispiel, hey, klarer Fokus auf das Thema BPA. Und in zweiter Linie geht es ja dann schon darum, wo kommuniziere ich das Ganze? Und ich glaube, da haben wir mittlerweile über die letzten 1,5 Jahre sowas, da haben wir unzählige Möglichkeiten bekommen. Wir haben mittlerweile Sponsored Brand, Sponsored Display Ads, beide mit Zusatzbildern, beide mit Slogan. Kleiner Tipp, es gibt demnächst bald keine Sponsored Brands mehr, die online sind. Alle Sponsored Brands werden gestoppt in dem Moment, indem ich keine Zusatzbilder mehr drin habe. Mir fällt es leider auswendig das Datum nicht ein. Wir hatten es aber in unserer letzten Weekly News Podcast Folge drin, zu welchem Datum das ganze Thema gestoppt wird. Also das für alle Zuhörer ist, glaube ich, ganz spannend. Wir können das natürlich in weitere Advertising-Elemente einbauen, wie zum Beispiel Video, Sponsored Brand Videos und so weiter und so fort. Klar kann ich da primär natürlich mit USPs arbeiten, aber eben auch in meinem organischen Content. Wie der Nico gerade gesagt hat, in Titel, klar, das relativ weit vorne einzubauen, macht absolut Sinn. Ich sollte es natürlich etwas darauf anpassen, wie viel dann am Ende des Tages mobil gekauft wird und wie viel Desktop gekauft wird. Das finde ich ja aber relativ schnell raus über Statistiken und Berichte. Ich gehe am Ende des Tages her, kann das in meine Zusatzbilder einbauen. Ich kann es aber auch natürlich in meinen Abschluss-Content einbauen. Und jetzt ein letzter Tipp, den ich unbedingt mitgeben möchte, über auch Amazon eigene Tools, wie zum Beispiel den Product Opportunity Explorer, den POE, kann ich rausfinden. Das hatten wir vor 2 Wochen im Webinar, das wir veranstaltet haben. Da war tatsächlich die meisten Rückfragen waren diesbezüglich. Da kann ich rausfinden, was nicht bezüglich auf mein Produkt, sondern auf meine Kategorie die Hauptrücksendegründe sind. Und oft ist es so, zum Beispiel schlechter Geruch. Mir fällt gerade kein besseres Beispiel ein. Also zum Beispiel schlechter Geruch. Und da kann ich quasi hergehen und quasi all die Gründe identifizieren, die ich dann wiederum spiegeln kann und meinen Content einbauen kann. Also ich glaube, gerade diese Trust-Elemente A zu identifizieren und B an den richtigen Stellen und vielleicht auch C auf die richtige Art und Weise zu identifizieren, kann ein riesen Boost sein, kann ein riesen Erfolgsfaktor sein, so wie es genau bei Mosito eben am Ende des Tages der Fall ist.
Absolut, sehr spannend. Ich muss mir das auch nochmal genauer anschauen. Wie gesagt, wir lernen ja immer dazu. Ich will, POE sagst du, ja?
POE, Product
POE.
Explorer, genau.
Okay,
yes. Cool. Das glaube ich, ja, ganz spannend. Wir haben noch gerade über das Thema USA gesprochen. Ich glaube, ein Thema für viele, viele, viele FBA-Seller, die das angehen wollen. Viele machen es auch. Mein Bauchgefühl, fairerweise Bauchgefühl, öfter weniger erfolgreich, respektive öfter unter den Erwartungen als tatsächlich in den Erwartungen. Deswegen mal die Frage, Nico, was genau habt ihr, das auch gerade gemeint, dass ihr euer Marketing anpasst in den USA etc.? Was genau macht ihr in den USA anders bezugnehmend auf euer Marketing?
Gut, im Bereich Marketing, erstens einmal die Produktauswahl ist eine andere. Das heißt, du
ja, spannend.
Die Farben, die in den USA, also ich meine, die Farben, die wir verkaufen, also de facto, man muss sich das so vorstellen, wir haben bei unserem meistverkauften Produkt, das ist eine Babysonnenbrille, unser Produkt, der Baby Surfer. Und da haben wir ungefähr 12 verschiedene Farben. Und wir sehen, dass eben in den USA andere Farben gekauft werden als in Europa. Ja, das heißt, das ist einmal ein großes Thema. Das heißt, wir versuchen natürlich erst einmal die richtigen Farben in die USA physisch zu transportieren. Ja, weil es macht keinen Sinn, es ist ein ganz, ganz, ganz anderer Ansatz. Und dann, ja, ich meine, in den USA, wie gesagt, versuchen wir die Bilder ein kleines bisschen anders zu machen. So viel andere Sachen machen wir da aktuell jetzt nicht. Wir versuchen eher auf die europäischen Märkte einzugehen. Aber wie du gesagt hast, USA ist ein schwieriges Thema. Das heißt, wir, so wie viele Leute, die in die USA exportieren, haben wir uns das auch etwas leichter vorgestellt, aber wir sind jetzt seit 2 Jahren dort und wir fahren kleine Gewinne ein. Ja. Aber natürlich, ich meine, der Markt ist 10-mal so groß, wir sind in den USA noch eine ganz, ganz, ganz kleine Nummer im Vergleich zu unseren Mitbewerbern.
Ja. Spannend. Nico, ich möchte dir vielmals danken für deinen ganzen Input, für deine ganzen Inhalte, die du heute geteilt hast. Ich glaube, das waren 2, 3 sehr, sehr, sehr spannende Themenbereiche, die wir da angeschnitten haben. Zuletzt dann noch mit dem Thema USA. Und ja, ich hoffe, wir hören uns bald mal. Vielleicht können wir irgendwann mal wieder ein Update geben in unserem E-Commerce-Geflüster-Podcast. Wo es um Mosito aktuell steht. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Demnächst dann eine gute Messe auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. Und
ja, hoffentlich sehen wir uns.
Liebe Grüße und bis zum nächsten Podcast. Ciao.
Bis dann. Danke dir. Ciao, ciao.